und dass in der deutschen Energie- und Klimaforschung solche Themen, die nach Energieextraktivismus oder Energiekolonialismus fragen, dass die noch nicht besonders viel Raum haben. Da sind Debatten in Großbritannien oder in Niederlanden oder Skandinavien oder auch in Lateinamerika viel, viel weiter. Und das ist natürlich ein bisschen bedauerlich, dass die deutsche Forschungslandschaft da doch relativ ignorant geblieben ist bisher.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Rudi und Felix.
Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Rudi und Franziska. Schön, dass ihr da seid. Franziska, was trinkst du denn am liebsten, wenn du in der Wirtschaft oder in einem Café bist?
Also ich bin jetzt gerade ganz frisch nach Wien gegangen, deswegen muss ich noch rausfinden, was es da an Wieselburger, Otterkringer oder Gösser eigentlich ganz genau gibt. Und grundsätzlich trinke ich sehr gerne Pale Ale, gerne auch alkoholfrei, vor allen Dingen nach dem Sport, wenn ich von der Boulderwand komme.
Ja, super. Dann würde ich vorschlagen, stoßen wir mal an und starten dann in unsere Folge.
Prost.
Cheers.
Prost.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Franziska, schön, dass du da bist. Ich darf dich heute kurz vorstellen. Du hast Politikwissenschaften, Kulturanthropologie, Wirtschaftswissenschaften und Erwachsenenbildung in Tübingen, Birmingham und Frankfurt studiert, also eine ganze Menge. Und dann hast du in Politikwissenschaften in Darmstadt und Kassel promoviert. Zuletzt warst du Juniorprofessorin für Globalisierung und Governance der Klimapolitik an der Uni Hamburg und bist jetzt seit kurzem Professorin für internationale Entwicklung an der Uni Wien.
Und wir wollen mit dir heute über das Konzept des Energiekolonialismus sprechen und darüber, wie sich dieses in Wasserstoffprojekten, beispielsweise auch in Namibia, widerspiegelt und wie eine gerechte Wasserstoffwirtschaft aussehen kann. Bevor wir da jetzt reingehen, wie bist du denn dazu gekommen, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
Genau, also erstmal hallo von meiner Seite. Ich finde es sehr spannend, mit euch in der Wirtschaft zu sein und freue mich sehr, euch heute ein bisschen was über meine verschiedenen Forschungsfelder zu erzählen. Auf das Energiethema bin ich aus so einem akademisch-aktivistischen Hintergrund hergekommen, weil ich eben schon seit langer Zeit mich früher in der Anti-Atom- und später dann eben in der Klimagerechtigkeits- und Anti-Kohle-Bewegung engagiert habe, auch weiterhin engagiere, und ich habe zuerst mich viel mit Energiebeziehungen zwischen Europäischer Union und Ländern des globalen Südens, insbesondere den BRICS-Staaten, beschäftigt, zu gucken, was sind das für Energieverträge, für geopolitische Aushandlungsprozesse, die dort laufen, und habe mich dann aber eben auch nochmal stärker für Energiebeziehungen mit dem globalen Süden, für die Frage einer global gerechten Energiewende, für die Bedeutung von erneuerbaren Energien in der Energietransition beschäftigt und dabei eben auch festgestellt, die Art und Weise, wie über Energie gesprochen wird, wie über erneuerbare Energien verhandelt wird, ist natürlich auch von extremen Machtgefällen immer noch geprägt. Es gibt da koloniale Muster, es gibt da extraktivistische Muster im Zugriff auf Land, auf Ressourcen, auf Arbeitskraft, auf Wissen, und deswegen war es für mich ein konsequenter Schritt, sich zu fragen, einerseits, was für eine Art von Energiegerechtigkeit ist möglich und dringend notwendig, um Energiewende in einer fairen und gerechten Weise zu betreiben? Und andererseits, welche kolonialen Muster kann man feststellen und wie kann man das mit Konzepten wie dem grünen Kolonialismus oder dem Energiekolonialismus analysieren?
Ja, und das ist die perfekte Überleitung zu unserem ersten Themenblock, den wir heute mit dir sprechen möchten. Du hast dich nämlich in einem Artikel aus dem letzten Jahr genau mit dem Konzept des Energiekolonialismus auseinandergesetzt, und darüber wollen wir heute auch mit dir sprechen. Kannst du uns kurz erklären, was du unter diesem Konzept verstehst?
Ja, gerne. Zuerst ist es wichtig, da kurz so sich zu fragen, wann und wodurch sind denn eigentlich Energiesysteme, Energieökonomien, Energieinfrastrukturen oder die Idee einer Energiewende auch durch koloniale Muster geprägt, und warum braucht es da überhaupt ein spezifisches Konzept, um das zu analysieren. Und auf so ein paar Aspekte, die da charakteristisch sind, würde ich gerne eingehen. Also ein Thema ist zum Beispiel, dass Energiebeziehungen extrem stark vermachtet sind. Sie sind sehr stark durch Machtgefälle geprägt. Das sieht man auch zum Beispiel daran, dass es keine Weltenergieorganisation gibt. Wir haben eine Welthandelsorganisation, wir haben den UN-Sicherheitsrat, wir haben eine ganze Palette von globalen Organisationen, aber eine weltweite Energieorganisation unter dem Dach der UN oder so gibt es nicht. Warum? Weil Staaten sehr, sehr ungerne Macht über ihre Energiepolitik nach außen abgeben, also an die Europäische Union oder an die Vereinten Nationen oder so. Mhm. Wie die Energieversorgung eines Landes gewährleistet ist, ist ein sehr stark von Sicherheitsaspekten geprägter Aspekt. Und entsprechend ist das Energiesystem eines Landes natürlich auch immer eine kritische Infrastruktur, auf die man besonders gut aufpassen möchte. Das heißt, die Sicherheitsdoktrin ist eine zentrale energiepolitische Norm. Die Machtgefälle sind stark. Energielieferverträge laufen lange und Staaten sind dann sehr intensiv aneinander gebunden. Das hat man seit 2022 ja auch sehr deutlich sehen können. Mhm. Das ist so ein Aspekt. Anderer Aspekt ist technologische Dominanz und Wissenshierarchien. Wo ist das Energiewissen über Kohle, Gas, erneuerbare Energien beheimatet? Wer kann davon profitieren? Dann gibt es auch dann einen anderen Aspekt, den ich da wichtig finde, ist so die Debatte um Energiearmut. Man spricht von vielen Ländern im globalen Süden als energiearm. Man sagt, das Land oder die Bevölkerung leidet unter Energiearmut, weil kein Zugang zu sauberen Energien besteht oder weil es starke Stromausfälle gibt. Und man kann das als Armut beschreiben, aber man kann es auch als Energieungerechtigkeit oder als Energierassismus betreiben. Und wenn man es nur als Armut betreibt, ist das ein Sprechen, bei dem man so tut, als sei das einfach ein unabänderlicher, ahistorischer und entpolitisierter Zustand, den man nur lösen kann, indem man mittels White Saviorism oder White Magic, wie es der jamaikanische postkoloniale Theoretiker Norman Girban schon 1978 gesagt hat, indem dann eben die Hilfe von außen kommt, indem die schlauen Technologien aus dem globalen Norden kommen und die Energiearmut im Süden bewältigen helfen. Genau, und das sind so Aspekte, wo man eben sagen kann, das sind Muster, die durchaus kolonial sind. Man kann zum Beispiel auch sehen, es gibt eine Weltbankbroschüre, die heißt Leveraging the Power of Energy to Light Up Africa. Da ist dann Afrika als der sogenannte, auch ein schlimmer Begriff, schwarze Kontinent, komplett ins Dunkel getaucht und dann kommt eine Glühbirne und erleuchtet das Land. Also mit so einer Symbolik von hell und dunkel, mit so einer hell-dunkel-Metaphorik versinnbildlicht man, dass manche Staaten dieser Welt, manche Gesellschaften im Dunkel liegen, bis dann eben die Hilfe und Erleuchtung von außen kommt. Das ist eine Symbolik, die ist sehr, sehr politisch, die ist, hat auch rassistische Züge, die zeigen, dass es da Muster gibt, die eben auf lange koloniale Beziehungen zurückverweisen und die es eben zu analysieren und aufzubrechen gilt. Mhm. Und das eben kann das Konzept des Energiekolonialismus besonders gut machen. Genau, ich könnte jetzt auf so verschiedene Aspekte davon eingehen.
Sehr gerne. Zum Beispiel fänden wir es interessant, nochmal auf die ökonomischen Aspekte genauer einzugehen. Wo siehst du denn so in den ökonomischen Komponenten oder wo bezieht sich das Konzept des Energiekolonialismus auf diese ökonomischen Aspekte?
Genau, also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, auf Energiekolonialismus zuzugreifen. Ich kann das vor allen Dingen mit einem dekolonialen Blick tun. Ich kann das mit einem ökologischen Blick tun. Ich kann das auch mit einem psychosozialen Blick tun, um mich zu fragen, was richtet Kolonialismus eigentlich so in den Hearts and Minds, in den Köpfen der Menschen an. Aber ich kann das eben auch aus einer stärker materialistischen oder energieökonomischen Weise tun, wo ich mich dann zum Beispiel frage, was für finanzielle Abhängigkeiten bestehen oder entstehen, wenn im globalen Süden ein großes energiewirtschaftliches Projekt entsteht und Staaten Kredite aufnehmen müssen, um das finanzieren zu können, oder wenn Staaten hohe finanzielle Risiken eingehen und dadurch dann an zum Beispiel die Weltbank oder den Internationalen Währungsfonds als Lenders of the Last Resort stärker geknüpft werden. Also wenn Zahlungsausfälle drohen und das Land dann in die Kreide gerät, weil Energieprojekte nicht mehr finanziert werden können, das wäre zum Beispiel ein Aspekt, wo dann die finanzielle Abhängigkeit steigt. Oder andere energieökonomische Aspekte beziehen sich auch darauf, wenn jetzt der Zugriff auf Land stärker wird, weil ich sehr, sehr große Flächen brauche für zum Beispiel einen Solarpark oder für eine Windfarm. Oder wenn ich, wie bei der Wasserstoffproduktion, große Mengen Wasser brauche, um den Wasserstoff herzustellen, kann das dann eben auch einen Druck ausüben auf die Landpreise oder auf die Wasserpreise. Das kann sich in den jeweiligen Tarifen dann widerspiegeln. Das ist auch ein Aspekt, der dann eben für die Lokalbevölkerung zu einem Problem werden kann.
Mhm. Ja, ich fand es noch spannend, weil du vorhin meintest, dass es ja keine Weltenergieorganisation gibt. Ich habe da noch gar nie drüber nachgedacht. Gibt es da irgendwo eine Debatte drum und hältst du das für nötig und sinnvoll, sowas international einzurichten?
Also ich meine, grundsätzlich halte ich Multilateralismus immer für die zielführendere Strategie als den Bilateralismus. Bilateralismus würde bedeuten, alle Staaten machen ihrs. Es gibt einen Wettbewerb zwischen verschiedensten Energiebeziehungen. Und Multilateralismus bedeutet eben doch immer, dass man versucht, globale Normen und Regeln zu setzen, die möglichst einzuhalten und die verschiedensten Kontroversen auf eine friedliche Weise auszutragen im Rahmen einer Verhandlungsarena, im Rahmen von einem internationalen Regime. Das macht es immer einfacher, weil die Regeln klar sind und weil eben kleinere und größere Staaten möglichst gleich die möglichst gleiche Mitsprachemöglichkeiten haben. Ich meine, was wir haben, ist die International Energy Agency, aber die umfasst halt nur die OECD-Länder und ist ein Kind der Ölkrise. Was wir natürlich auch haben, ist die OPEC, die Organisation der erdölproduzierenden Staaten. Was wir auch seit etwa 15 Jahren haben, ist eine neue Organisation, die am ehesten einen internationalen Anspruch hat, die International Renewable Energy Agency, die sich zum Ziel gesetzt hat, erneuerbare Energien stärker zu propagieren. Aber all diese Organisationen haben eben kein internationales Mandat oder UN-Mandat. Und grundsätzlich würde ich mir wünschen, wenn es so eine Organisation unter dem Dach der UN gäbe. Aber noch wichtiger fände ich es, in den gegenwärtigen Zeiten eben den Kampf gegen die Klimakatastrophe und den Versuch, möglichst schnell die Wirtschaftssysteme zu dekarbonisieren, nicht auf zwei getrennten Pfaden zu haben. Ich hätte gerne eine Welt, ich meine, was inzwischen sehr passiert ist, dass die Energiethemen mehr und mehr auch unter dem Dach der UNFCCC, also UN Framework Convention on Climate Change, verhandelt werden. Das war aber lange Zeit nicht so. Zum Glück wird dort eben oder im Green Climate Fund jetzt sehr viel über Energiebeziehungen und Energietransition nachgedacht. Aber das hat lange gedauert. Das war lange auf parallelen Pfaden und das ist etwas, was natürlich dann immer schade ist in der internationalen Politik.
Mhm. Franziska, danke dir. Du schreibst auch, dass du die Energieprojekte nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell und sozial tiefgreifend du beschreibst sie als kulturell und sozial tiefgreifend, da sie bestehende Naturgesellschafts- oder auch Natur-Mensch-Verhältnisse gewaltsam ersetzen. Und kannst du dafür uns vielleicht ein paar Beispiele nennen?
Genau, ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurücktreten und kurz erläutern, mit was für einem Konzept von Energiekonditionismus ich arbeite, weil es das, glaube ich, besser zugänglich macht. Was ich in meiner Schule gemacht habe, war, dass ich einerseits so drei Dimensionen von Kolonialität beschreibe, rückgreifend auf den Theoretiker Aníbal de Quijano, und von einer Kolonialität der Macht, einer Kolonialität des Wissens und einer Kolonialität des Seins spreche. Kolonialität der Macht bezieht sich eben auf die verschiedensten Machtbeziehungen, in dem Fall eben die Art und Weise, wie im Energiesektor Macht ausgeübt werden kann. Also dadurch, dass Energietransitionen wirtschaftliche oder politische Abhängigkeiten vertiefen können oder in Energiepolitik und Governance intervenieren. Und Kolonialität des Wissens fragt sich, was für Wissenshierarchien existieren, wessen Wissen zählt, ob Wissenstransfers stattfinden. Und so die Ebene der Kolonialität des Seins fragt sich, in welcher Weise denn Energietransitionen oder Energieprojekte in die alltägliche Lebenswelt intervenieren oder wie eine Technologie soziokulturell angeeignet wird oder welche Energiekulturen entstehen und wie die aktiv gestaltet werden. Genau, das klingt jetzt zuerst alles noch sehr abstrakt, aber ne, wir können uns jetzt verschiedene Modelle vorstellen. Wir können uns einen Windpark vorstellen, den Tsitsikamma Windpark in Südafrika, der auf Bestreben von Anti-Apartheid-AktivistInnen entstanden ist, der auf kommunalem Land entstanden ist und bei dem die lokale Gemeinschaft einen hohen, ich glaube über 40% Anteil an der Energieanlage hält. Da kann man, in dem Fall könnte man sagen, dass sich sehr wenig koloniale Muster finden, weil das eben eine starke Selbstverwaltung ist, weil es zu Wissenstransfers kommt, also das Energiewissen, was diese Anti-Apartheid-Aktivisten vor 30, 40 Jahren in Skandinavien so in den ersten Anfängen der Windenergie kennengelernt haben. Das haben sie sich selber angeeignet und in Südafrika umgesetzt, als endlich Freiheit war. Und ich würde drittens eben auch sagen, dass ein solches Projekt jetzt nicht in einer problematischen Weise in die alltägliche Lebenswelt interveniert, weil das ja ein Projekt ist, was die Lokalbevölkerung selber wollte, selbst umgesetzt hat, sich die Technologie aneignen konnte und aktiv mitgestaltet. Die können sagen, das ist unser Energieprojekt, unsere Energy Culture. Wir können daran teilhaben und sind da auch ganz schön stolz drauf. Also das ist so eine Erfolgsgeschichte, wie man mit erneuerbaren Energien sehr dezentral und sehr empowernd agieren kann. Und das ist so das, was mich immer froh und glücklich macht und eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Vor allen Dingen, weil man eben auch so einen Transfer sieht von dem ANC-Aktivist, der in Dänemark die ersten Windräder gesehen hat in den 80er Jahren, sich gedacht hat, wow, vielleicht ist irgendwann endlich Freiheit in meinem Land und dann kann ich sowas auch machen. Und der dann die Früchte seiner Arbeit kurz vor seinem Tod dann eben in den 2000ern noch erleben konnte. Das wäre die eine Story. Die andere Story wäre beispielsweise die Art und Weise, wie man sich das Desertec-Projekt Anfang der 2000er vorgestellt hat. So mit der Idee, wir, also die Europäische Union oder Deutschland, bauen in Nordafrika, in der Sahara, weil da wächst ja nichts, da lebt ja niemand, da ist ganz viel Platz. Wir bauen da viele große Solarprojekte und stellen Strom her, der dann nach Europa transportiert wird und der dann bei uns Energiemix sauberer macht, ohne dass wir bei unserem geringen Platz da viel machen müssen. Das ist ein Projekt, von dem hätte die lokale Bevölkerung wenig gehabt. Es hätte den Zugriff auf Land verschärft. Es wäre nicht an die lokalen Energiepolitiken angekoppelt gewesen. Und die Kontrolle über die Energieressourcen wäre eben von extern ausgeübt worden. Es hätte auch kein Wissenstransfer stattgefunden. Die Arbeitsplätze, die geschaffen worden wären, wären eben nur Saisonarbeit oder kurzfristige Arbeitsgelegenheiten gewesen. Also nur für die Konstruktion von den Solarpanels und dann aber nicht mehr. Und das hätte eben auch in alltäglichen Lebenswelten, zum Beispiel von Nomadenvölkern in der Sahara, eingewirkt. Und es hätte eben nicht so eine aktive Gestaltung stattgefunden, so ich habe Zugriff auf die Solaranlage, es ist mein Projekt, ich habe da eine große Ownership dran. Genau, an den Beispielen kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie ein antikolonialer und empowernder Umgang mit erneuerbaren Energien aussehen könnte oder wie eben ein anderes oder wie es dann im Gegenzug der Fall sein kann. Desertec ist nicht in dieser Form verwirklicht worden, weil da ab 2011 die arabischen Revolutionen dazwischen kamen. Aber solche Großprojekte gibt es eben immer wieder und die können eben, ne, es gibt sowas wie Energy-Induced Displacement, Vertreibung durch Energieprojekte, vor allen Dingen natürlich bei großen Staudammprojekten, aber durchaus auch im Solarenergiebereich. In Saudi-Arabien kam das vor, bei dem NEOM-Projekt. In Namibia könnte es vorkommen. Genau, da kann man dann eben auch sehen, welche Problematiken auch da passieren, sobald eine großtechnische Anlage ist, sobald viel der Kontrolle und Administration von außen erfolgt und sofern es eben nicht an lokale Energiepolitiken zurückgekoppelt ist.
Ja, du beziehst dich in deinem Konzept sehr auf erneuerbare Energien und die Energiewende. Das waren jetzt auch die beiden Beispiele, die du genannt hast. Könnte man auch sagen, dass die Förderung und der Handel mit fossilen Energien auch genauso neokolonialen Strukturen unterliegt oder
Im Prinzip gelten natürlich die Problematiken, die mit großtechnischen Anlagen einhergehen, entsprechend finanziellen Risiken in einer ähnlichen Weise. Es könnte natürlich sein, dass da die Ownership manchmal anders verteilt ist. Ich meine, die südafrikanischen Kohlekraftwerke gehören fast all dem südafrikanischen Staat. Aber auch da, es gab in Deutschland zum Beispiel mal eine Kampagne, die sich mit Kohlekolonialismus beschäftigt hat und Kohleimporte aus Kolumbien untersucht hat, weil eben immer noch viel Kohle aus Kolumbien am Hamburger Hafen angelandet wird. Man kann hier beispielsweise über Kolonialität des Seins sprechen, darüber sprechen, dass wie die gesundheitliche Situation von den Kohlekumpels in Kolumbien ist, wie die sich unterscheidet von der Art und Weise, wie Kohlearbeit in Deutschland immerhin sozial abgesichert gewesen ist. Das wäre ein Aspekt. Und da kann man natürlich könnte man solche Muster natürlich auch feststellen.
Okay.
Ja, mich interessiert aber an sich in meiner Forschung halt mehr der Blick auf erneuerbare Energien, weil mich halt interessiert, wie Dekarbonisierungsprozesse gestaltet werden.
Ja, voll.
Okay, und dahingehend möchten wir später mit dir auf jeden Fall auch noch konkreter auf den grünen Wasserstoff eingehen. Aber vielleicht hier schon mal eine Frage vorab. Deutschland treibt ein großes Projekt zu grünem Wasserstoff in Namibia voran. Und Namibia war ja bis 1915 eine deutsche Kolonie. Und die Frage ist, gehört diese koloniale Vergangenheit mit zum Konzept des Energiekolonialismus oder wäre der Energiekolonialismus genauso gegeben, wenn das Projekt in einem anderen Land des globalen Südens durchgeführt würde?
Also ich finde es wichtig, natürlich an die langen historischen Muster anzuknüpfen und sich zu fragen, gibt es da bestimmte Kontinuitäten oder Brüche? Kann ein Projekt, was heute da auch unter deutscher Führung stattfindet, sich wirksam und überzeugend von früheren Situationen abgrenzen? Das ist natürlich im Prinzip möglich. Mhm. Aber es bedeutet natürlich immer, dass man einen gewissen historischen Ballast hat und manche unserer Interviewpartner haben eben von sich aus darauf hingewiesen, haben gesagt, so, wir erleben hier etwas, was unsere Urgroßeltern uns auch schon mal berichtet haben, wie auf unser Land zugegriffen wird oder wie wir wieder keine Stimme haben. Das ist ein Aspekt, der in unseren Interviews einfach sehr stark zum Tragen gekommen ist. Und theoretisch kann man aber natürlich neokoloniale Muster auch nachweisen, wenn man jetzt mit einem Energieprojekt zu tun hätte in einem Land, in dem Deutschland jetzt nie Kolonien besessen hat. Also wenn jetzt ein großes Projekt in Mauretanien oder Angola geschieht, dazu gibt es verschiedene Vorhaben, dann könnte man hier natürlich auch koloniale Muster sehen, wenn ein Zugriff auf Land stattfindet. Oder wenn es extraktivistische Muster gibt oder wenn eben kein Wissenstransfer stattfindet. Also immer dann, wenn eben das jeweilige Land im globalen Süden einfach nur in der Rolle des Importeurs eines Rohstoffs gesehen wird und wenig Ownership hat und wenn es wenig Mitsprachemöglichkeiten gibt.
Es ist aber wahrscheinlich jetzt kein Zufall, dass Deutschland das Projekt in Namibia als ehemalige Kolonie auch betreibt.
Oder und das hat einfach damit zu tun, dass es sehr enge entwicklungspolitische Beziehungen zwischen Deutschland und Namibia gibt und eben auch ohnehin eben eine enge Verbindung vorhanden ist. Mhm. Also ich würde nicht sagen, das passiert jetzt wegen des deutschen Kolonialismus, sondern es passiert wegen der engen politischen und wirtschaftlichen Beziehung, die eben herrscht. Mhm. Das fände ich für kurz und polemisch zu sagen.
Mhm. Jetzt hattest du vorhin das Beispiel, wo du sagst, so eine Energiewende oder solche Energieprojekte können auch gut laufen, wenn sie beispielsweise von der lokalen Bevölkerung getragen werden und betrieben werden und beispielsweise auch vergesellschaftet sind auf eine Art und Weise. Wenn wir uns jetzt aber auch anschauen, dass wir für die Energiewende gerade im globalen Norden auch Energie aus dem globalen Süden importieren oder importieren wollen. Hältst du es für sinnvoll und vielleicht auch effizient, dass Länder des globalen Nordens Energie in Ländern des globalen Südens produzieren? Und siehst du irgendwie Möglichkeiten, das zu machen, ohne dass es dabei kolonialen Kontinuitäten folgt?
Also wir haben in unserem Projekt auch das Konzept der Wasserstoffgerechtigkeit entwickelt, wo wir uns eben entlang von der Dimension fragen, von welchen Parametern hängt das ab, unter welchen Umständen lässt sich das in einer fairen, gerechten und auch transformativen Weise betreiben. Solche Aspekte betreffen zum Beispiel die prozedurale Gerechtigkeit, die Frage, wer darf alles mitsprechen, wird die Lokalbevölkerung gefragt, gibt es da überzeugende Beteiligungsverfahren, um da partizipieren zu können. Es gibt die distributive Gerechtigkeit, die sich fragt, wer alles kann von dem Energieprojekt profitieren. Wird da nur ein Rohstoff exportiert, also quasi nur der Wasserstoff oder nur der grüne Treibstoff? Oder findet da noch eine höhere Fertigungstiefe im Land statt, also wird da volkswirtschaftlich mehr erzeugt? Findet da eine Veredelung von Gütern statt, indem man dann zum Beispiel noch ein Tanknetz aufbaut? Vielleicht ein lokales Lastwagennetz hat, was mit Wasserstoff betrieben wird oder ein Bussystem oder so, werden hochqualitative Arbeitsplätze auch erzeugt oder gibt es noch kurzfristige Arbeitsgelegenheiten, können Frauen und Männern und können Frauen, Männer, queere Personen alle gleichermaßen von dieser neuen Ökonomie profitieren, findet eine regionale Integration statt, also wird Namibia auch Düngemittel produzieren, das dann in den anderen Ländern rundum auch gehandelt wird, oder wird Namibia auch zum Energieexporteur innerhalb der Southern African Development Community. Das wären so distributive Aspekte, wo eben die Frage ist, wer alles kann an diesem Wasserstoffboom teilhaben. Dann auch eine restaurative Dimension, die sich fragt, so wo knüpft dann an koloniale Muster, beispielsweise im Zugriff auf Land oder in der Umwidmung von heiligen Städten oder einfach der Missachtung von heiligen Städten oder Orten, wo der Genozid stattgefunden hat. Also ne, wird ein Hafen dort gebaut, wo eigentlich Massengräber sind und Gedenkstätten sind. Gedenkstätten an den Genozid, wie geht damit umgegangen? Ja. Auch eine epistemische Dimension, die sich fragt, wo landet das Energiewissen? Wird in Namibia selber auch intensiv Wasserstoffforschung betrieben? Gibt es da eine Wissensökonomie, die sich da drumherum herum baut? Das wären so Aspekte, unter denen es im Prinzip auch möglich sein könnte, dass man in Ländern des globalen Südens grünen Wasserstoff auf eine verantwortliche Weise herstellt. Und das hängt aber dann eben davon ab, so, ne, von der Frage, wie sehr wird auf Land zugegriffen, wie sehr wird auf Wasserressourcen zugegriffen. In Namibia ein sehr empfindliches Problem, weil das Land eben auch unter Wasserknappheit leidet. Dann eben die Frage, wie gut sind die Partizipationsmöglichkeiten? Werden UmweltaktivistInnen in dem Land verfolgt oder können die frei ihre Meinung sagen? Ähnlich auch die Rolle von GewerkschafterInnen dabei. Also gibt es eine überzeugende Wasserstoffpolitik, die es ermöglicht, über solche Themen fair und demokratisch zu sprechen oder dann eben auch Widerstand zu leisten? Oder ist das alles nicht der Fall? Also man kann sich da Win-Win-Win-Lösungen vorstellen, aber die hängen eben von vielen Parametern ab und in sehr vielen Fällen sehen wir in unserem Team das eben nicht gegeben, weil immer irgendein Problem auftaucht im Zugriff auf Land, im Mitsprechen, in dem Wissensgefälle oder in den hohen finanziellen Risiken, die ein Land eingeht, wenn es so eine große Anlage aufbauen möchte.
Ja. Dahingehend wollten wir dich auch fragen, siehst du in der deutschen oder europäischen Politik oder auch in den Medien ein Problembewusstsein oder eine kritische Debatte um Energiekolonialismus?
Also ich sehe, dass sich das ein bisschen verschiebt. Also ich meine, wir forschen in meinem Team ja jetzt schon seit rund 4 Jahren dazu. Am Anfang war es wirklich problematisch. Also wir wollten einen Artikel schreiben, wo wir auch über Energiekolonialismus gesprochen haben, für eine Broschüre von einer großen deutschen Entwicklungshilfsorganisation und haben dabei dann eben wirklich Wasserstoff und Kolonialismus mal zusammengedacht und gesagt, hier könnte etwas drohen. Das war noch bevor wir unsere Feldforschung gemacht haben und wo wir einfach erstmal zu dieser Sorge Raum geben wollten und dieser Artikel durfte nicht erscheinen. Inzwischen hat sich das, glaube ich, etwas verschoben. Ich hatte ja auch Möglichkeiten, in verschiedenen Ausschüssen des Bundestages auch über Energiekolonialismus und auch über Wasserstoffgerechtigkeit zu sprechen, wo ich dann schon eine Möglichkeit hatte, so mit der Arbeit, die wir im Team gemacht haben, dafür zu sensibilisieren. Und ich sehe, dass es von verschiedenen Parteien auch aufgegriffen wird und es da dann schon auch in verschiedensten Bundestagsparteien dann Mitdenken und Mitsprechen über das Thema gibt. Darüber bin ich froh. Aber trotzdem ist das etwas, was noch am Rande steht und stärker in den Mittelpunkt rücken sollte. Man kann das auch an der Forschungs- und Technologiepolitik sehen. Also das Bundesforschungsministerium hat eben die Wasserstoff-Leitprojekte finanziert. Das sind 3 Projekte, die so ziemlich die größten und teuersten Projekte sind, die das Bundesforschungsministerium finanziert hat, wo es dann eben darum geht, so wie kommt man vom Prototyp zum großskaligen Wasserstoffhochlauf für die Pipeline-Systeme. Also ne, wir können hier im Land 10.000 Kilometer Pipeline genutzt werden für den Transport von eben verschiedensten Wasserstoffprodukten. In 5.000 davon etwa werden zurzeit neu gebaut. 5.000 können umgewidmet werden. Gebaut werden die durch den Konzern Gascade, der noch aus dem fossilen Sektor kommt, jetzt in den Wasserstoffsektor hinein möchte. Die Wasserstoffprojekte sind also sehr groß und Raum für eine sozialwissenschaftliche Begleitforschung ist aber fast gar nicht. Und das ist schon etwas, was mir auffällt. Also es ist wenig Raum für jetzt so kritische Debatten, die aus dem Bereich der sozialökologischen Transformation oder aus dem Bereich der Technikfolgenabschätzung kommen. Ich würde mir deutlich mehr Forschungsgelder wünschen, die in diese Felder auch hineinfließen und die eben so eine breitere, progressive Agenda von Critical Hydrogen Studies mit einer ekolonialen Perspektive, mit einer sozial-ökologisch gerechten Perspektive, mit einer feministischen Perspektive auch nochmal stärker pushen würden. Dafür sehe ich gerade nicht so viel Raum. Es ist schon auch ein ziemlicher Technikfetischismus und eben auch so die Idee, Deutschland muss ganz vorne sein. Es ist wichtig, dass der Industriestandort Deutschland erhalten bleibt, dass er dekarbonisiert wird und dass man eben möglichst schnell mit möglichst vielen Ländern im globalen Süden die Beziehungen aufbaut. Also vor allen Dingen die frühere Ministerin Karliczek hat eben ganz viel Wasserstoffdiplomatie betrieben, hat dann eben ganz vielen Ländern Partnerschaften eingefädelt. Erstmal kann eine total gute Sache sein, hier intensive Energiekooperationen zu leisten und sich da weltweit vernetzt gut aufzustellen. Grundsätzlich freue ich mich über jede Art der Kooperation, die stattfindet, weil Energiekooperation auch immer bedeutet, dass man sich auf eine friedliche Nutzung verständigt. Gleichzeitig aber habe ich das in einem Papier als einen expansiven Bilateralismus bezeichnet, weil das eben auch einfach bedeutet, dass es so eine Art Wettrennen ist. Man selber versucht schon, dort viele Energiebeziehungen einzufädeln und setzt bewusst darauf, dass man schneller ist als andere, dass man eine Konkurrenz schürt. Und das widerspricht eben dem Geist eines Multilateralismus, den ich aus einer völkerrechtlichen Perspektive oder aus Perspektive der internationalen Beziehungen halt immer referieren würde. Ich würde mir mehr Vorstoß wünschen bei einem Wasserstoff-Multilateralismus und das habe ich eben bei der Bundesregierung bisher überhaupt nicht gesehen. In den Zeiten der Zeitenwende wird es noch viel weniger gesehen. Da wird die Idee von Wasserstoffpolitik eben sehr stark ins Modell einer grünen Geopolitik eingepreist. Und das finde ich bedauerlich.
Ja, super. Wir würden jetzt nochmal mit einer letzten Frage gerne auf dein Konzept des Energiekolonialismus zurückkommen. Siehst du da auch eine stärkere Verantwortung in der akademischen Forschung oder vielleicht auch blinde Flecken in der akademischen Forschung, diese kolonialen Kontinuitäten zu beleuchten?
Das finde ich jetzt ein bisschen schwer zu beantworten. Zum einen stelle ich fest, dass gerade eine große Debatte darum entfacht wird. Also es wird einfach sehr viel über grünen Kolonialismus oder über Energiekolonialismus oder auch über grünen Extraktivismus diskutiert. Also da entstehen gerade super viele Publikationen, so in der Fachdebatte, in Zeitschriften wie Energy Research and Social Science oder in Political Geography oder so. Da ist an sich viel los. Das freut mich. Dann gibt's so den Aspekt. Manchmal gibt es so ein Diskussionsverhalten, bei dem man sagen könnte, so wenn man nur einen Hammer hat, sieht die ganze Welt wie Nagel aus und man versucht überall koloniale Muster wiederzufinden, obwohl es vielleicht interessanter wäre, aus einer materialistischen oder einer diskursiven oder aus einer extraktivistischen Sicht hinzuschauen. Also dass man eher schaut, so was passiert mit Ressourcen, was für Formen von Bergbau finden sich, wie greifen die Naturverhältnisse ein. Weil nicht alles, was jetzt irgendwie Aufbau und Ressourcen betreibt, ist automatisch kolonial. Manchmal wird mir eine Debatte um Extraktivismus da mehr zeigen. Manchmal zeigt mir eine Debatte um Kolonialismus mehr. Also da finde ich es wichtig, dass man die Konzepte auch auseinanderhält und dass man nicht sagt, so ich nehme immer die dekoloniale Brille, weil die vielleicht nicht immer die aussagekräftigste ist. Also da wünsche ich mir halt einen pluralen Umgang mit Konzepten, glaube ich. Ich habe dann auch den Eindruck, dass so seit dem 7. Oktober 2023 es speziell in Deutschland relativ schwerer geworden ist, mit postkolonialen oder dekolonialen Theorien zu arbeiten, weil man eben oft in den Verdacht hineingerückt wird und auch das ist etwas, was mir problematisch erscheint, weil damit eben sehr, sehr wichtige macht- und herrschaftskritische Theorien von vornherein rausgelabelt werden. Also ich habe jetzt schon feststellen können, dass bei der Auswahl der Exzellenzcluster eine Reihe von Clustern, die sich mit kolonialen Mustern auch im Zugriff auf Natur beschäftigen wollten, etwa in Freiburg oder in Tübingen oder in Köln, eben nicht zum Zuzug gekommen sind und dass in der deutschen Energie- und Klimaforschung solche Themen, die nach Energieextraktivismus oder Energiekolonialismus fragen, dass die noch nicht besonders viel Raum haben. Da sind Debatten in Großbritannien oder in Niederlanden oder Skandinavien oder auch in Lateinamerika viel, viel weiter und das ist natürlich ein bisschen bedauerlich, dass die deutsche Forschungslandschaft da doch relativ ignorant geblieben ist bisher.
Ja, interessant.
Ja, danke dir für den Überblick. Auch nochmal sehr spannend, was du jetzt am Ende gesagt hast, dass es international teilweise ganz anders aussieht als in Deutschland, was man sich ja bei der Debatte, die du angesprochen hast, ja auch vorstellen kann, aber es war jetzt irgendwie interessant, das nochmal aus deiner Sicht bei den Themen auch zu, also dass du beschreibst, dass man das da auch merkt. Genau, vielleicht zum Abschluss dieses Blogs würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass wir in der 62. Folge, die wir aufgenommen haben mit Boniface Mavanza, haben wir über koloniale Kontinuitäten im Handel gesprochen. Also für alle, die dahingehend noch weiter interessiert sind, wäre hier die Möglichkeit sozusagen im Nachgang nach der Folge eben noch mehr zu dem Thema zu erfahren.
Jo, und dann würde ich zur Auflockerung zwischen unseren zwei Blöcken jetzt kurz einmal eine Runde Kurze holen nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet. Du hast einen Joker, darfst also einen der kurzen überspringen und wir würden dir jetzt verschiedene Fragen oder Satzanfänge oder ähnliches geben. Genau, und würden dich bitten, darauf zu antworten. Bist du bereit, Franziska?
Also ich habe hier überhaupt keine kurzen herumstehen. Ich bin vollkommen nüchtern, aber wahrscheinlich bin ich genau bereit. Okay.
Die denken wir uns dazu. Was ist deine Lieblingswirtschaft, Kneipe oder Café?
Hiroto in Kassel.
Und sehr was gut. Ist dir wichtig, damit du dich dort wohlfühlst?
Mir ist wichtig, dass da genügend dreckige Musik läuft, dass es gleichzeitig eine tolle queerfeministische Stimmung ist und dass die Mexikaner scharf genug sind.
Welche Entwicklungstheorie aus dem globalen Süden sollten mehr Menschen kennen?
Ich würde tatsächlich sagen Post-Development-Ansätze. Mhm. Also welche, die sich mit so einer Kritik an... ich muss ja ein kurzes Wochenende finden, aber es war mir nicht verboten, eine Fußnote dran zu hängen.
Nee, sehr gerne.
Nee, gar nicht.
Also Ansätze, die sich mit einer Kritik des Entwicklungsbegriffs und mit einer Kritik am westlichen Konzept der Moderne befassen, die gibt es seit den 80er Jahren. Die haben sich erstmal viel mit der Vorstellung von Entwicklungshilfe, Entwicklung, Unterentwicklung und so beschäftigt. Und ich würde sagen, dass in Zeiten der Polykrise und des Anthropozän es nochmal wichtig ist, diese Kritik an der Moderne zu erneuern und sich zu fragen, wo steuern wir eigentlich gerade hin im Anthropozän? Was für Formen des sozialen Zusammenhalts und was für Formen des ökosystemischen Lebens braucht es? Und da können Post-Development-Ansätze eben eine spannende macht- und herrschaftskritische Antwort aufgeben. Mhm.
Du bist jetzt seit kurzem in Wien tätig. Was war dein erstes Highlight dort?
Mein erstes Highlight war, dass die soziale Infrastruktur der Stadt viel, viel besser funktioniert. Man sieht da, dass es immer noch einen Sozialstaat gibt, der nicht kaputt gespart wurde, dass Behörden funktionieren, öffentliche Einrichtungen funktionieren, die Öffi, die Wiener Linien ein ganz wunderbares System haben, auch viel günstiger sind und dass ich für 7,50 Euro in einem Arbeiterviertel in eine Therme gehen kann. Also eine Infrastruktur, bei der ich den Eindruck habe, es wird wirklich noch auf sozialen Zusammenhalt geachtet. Ach ja, genau. Und ein Gemeindebau, der sich vorgenommen hat, bis 2040 klimaneutral zu sein.
Was ist das größte Problem an der heutigen Entwicklungszusammenarbeit?
Da würde ich, glaube ich, gerade passen, weil die Antwort ein bisschen lang und komplex ausfallen würde.
Du darfst auch mehr Sätze nutzen, aber wenn es dir zu lang ist, kannst du auch gerne passen.
Okay. Was kann Entwicklungszusammenarbeit Positives bewirken?
Sie kann zum globalen Lernen anleiten. Sie kann helfen, soziale und ökologische Ungleichheit abzuschaffen. Sie kann ein Bewusstsein für soziale und ökologische Ungerechtigkeiten schaffen und kann ein solidarisches Zusammenarbeiten ermöglichen, wenn die Zielsetzungen eben entsprechend progressiv sind. Mhm.
Was vermisst du am meisten aus Hamburg?
Den Hafen und mein geliebtes Schanzenviertel.
Du beschäftigst dich auch mit Climate Science Fiction. Welches Buch kannst du uns da empfehlen?
Ich kann fast schon so einen Klassiker empfehlen, Ministry of the Future von Kim Stanley Robinson. Und was ich ansonsten auch noch empfehlen kann, sind verschiedenste Anthologien, die sich mit Solarpunk beschäftigen, also mit Utopien, die speziell sich auf Solartechnik und auf gesellschaftlich angeeignete Solar- und Energietechnologien beziehen.
Was braucht die Klimabewegung, das ist jetzt eine sehr große Frage, um wieder mehr wahrgenommen zu werden?
Ich glaube, sie bräuchte ein Umdenken, nämlich eher eine Beschäftigung mit Kollapsologie und ökosystemischem Überleben, weil ich denke, dass die Art und Weise, wie man bisherige Kämpfe geführt hat, so sich zurzeit sehr abgenutzt hat. Und weil wir es lernen müssen, stärker hands-on und solidarisch und nicht einfach nur so mit symbolischen Aktionen zu arbeiten. Also ich meine, wir können weiter in die Grube gehen, uns irgendwo festketten, wenn ein Ort wie Lützerath bedroht ist, und können versuchen, ein Ort wie Lützerath zu verteidigen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, in der Zeit von Dürre, von Hitzewellen, von Überschwemmungen geht es viel eher darum, so wie können wir garantieren, dass alle das gut überleben, und dadurch sind nochmal viel mehr so praktische Fertigkeiten und eben auch der Umgang mit Klimakrise, mit Klimakollaps, mit den entsprechenden Emotionen gefragt und dann eben auch die Möglichkeit, wie können wir hier einen solidarischen Zusammenhalt hinkriegen, der eben nicht so szenisch ist, sondern ganz unterschiedliche Spektren umfasst. Das ist so das Thema, was mich gerade mehr und mehr antreibt und was mich dazu gebracht hat, das erste deutsche Kollaps-Camp zu organisieren, was Ende August in Nordbrandenburg stattfinden wird, wo wir genau solche Spektren zusammenbringen und uns genau solchen Fragen stellen, entlang von Strängen zu Wissen, Emotionen und Praxis.
Ah, super. Das klingt spannend. Wenn es dazu Infos gibt, würden wir die verlinken.
Genau, ihr könnt mehr dazu rausfinden unter collapsecamp.de und ihr könnt euch auch noch anmelden, aber die Hälfte unserer Tickets ist mit Stand heute am 6.6. bereits schon weg.
Ja, das klingt doch erstmal gut.
Okay, dann bleibt uns nur die allbekannte Frage. Franziska, Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
Nihilistisch.
Okay, alles klar. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Und jetzt gehen wir über zum nächsten Block. Und zwar wollen wir hier jetzt noch ausführlicher mit dir über den grünen Wasserstoff sprechen, der zu einem großen Teil in Ländern des globalen Südens nämlich hergestellt werden soll. Und grüner Wasserstoff wird von vielen als Schlüsseltechnologie für die Energiewende gesehen. Und hier ist vielleicht nochmal wichtig zu erläutern, grüner Wasserstoff wird durch Strom aus erneuerbaren Energien produziert. Es ist also erstmal nur ein Energieträger, so wie beispielsweise auch Batterien, und keine Energiequelle an sich. Als so zentral für die Energiewende wird grüner Wasserstoff gesehen, weil man ihn über lange Strecken transportieren kann, um so eben auch Strom aus erneuerbaren Energien von Namibia nach Deutschland zu transportieren. Und grüner Wasserstoff kann in Sektoren eingesetzt werden, in denen es sehr hohe Hitze braucht, wie zum Beispiel in der Stahlproduktion, um dort dann in Zukunft fossile Brennstoffe wie Kohle zu ersetzen. So, Franziska, nach der langen Einleitung als erste Frage an dich. Wie siehst du denn das Potenzial vom grünen Wasserstoff, um zur Energiewende beizutragen?
Na, erstmal ein sehr hohes Potenzial, weil es eine ganze Reihe Probleme lösen kann, die man eben mit einer Energiewende an sich nicht lösen kann. Würden die Stahlwerke nicht grün kriegen, wir würden die Schwerindustrie nicht dekarbonisieren können, hätte man nicht Wasserstoff als eine Möglichkeit, mit der man dann eben klimaneutrale Treibstoffe herstellen kann. Das heißt, die Idee an sich ist auf jeden Fall genial, und jetzt geht es einfach darum, wie man das sinnvoll umsetzen kann, ohne wieder in extraktivistische Muster zu verfallen, Abhängigkeitssituationen zu erzeugen, neokoloniale Situationen zu erzeugen oder an Altes anzuknüpfen. Darum muss es dann eben genau gehen. Und natürlich muss man dazu auch sagen, da denke ich jetzt so ein bisschen utopisch oder out of the box, warum der Fokus auf grünen Wasserstoff oder überhaupt auf Wasserstoff jetzt so stark ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass es einen hohen Transformationsdruck gibt. Man muss klimaneutral werden. Man hat die Technologien zur Hand. Sie sind günstiger geworden. Und es gibt eine Gleichzeitigkeit von einerseits diesem grünen Transformationsdruck und andererseits natürlich auch dem Druck, dass Deutschland weiter eine der großen Exportnationen sein möchte und natürlich immer noch weiter Industriestandort sein möchte. Man könnte ja natürlich auch sagen, so okay, offenbar ist es die Zeit des Stahls in Deutschland vorbei. Dann werden eben die Stahlwerke in Namibia gebaut, um dann genau vor Ort zu sein. Da, wo der Wasserstoff erzeugt wird, kann der grüne Stahl auch erzeugt werden. Südafrika hat das zum Beispiel so vor für seine eigene Schwerindustrie. Das, also ich meine, so ähnlich wie im Ruhrgebiet, damals die Stahlwerke direkt neben den Kohlegruben entstanden sind, könnte man ja auch sagen, in der neuen weltweiten Wasserstoffökonomie wird das genauso sein. Dann werden die Stahlwerke da sein, wo der Wasserstoff erzeugt wird. Das wäre die Möglichkeit. Aber natürlich wollen Staaten, die sich bisher als Industriestandort gesehen haben, jetzt nicht vom zum Beispiel Modell Deutschland oder Modell Österreich, könnte man auch sagen, abkommen, sondern da natürlich weiter an dieser Marktführerschaft, an der entsprechenden Standortpolitik festhalten. Nur deswegen wird überhaupt dieses große weltumspannende Import-Export-Modell zurzeit aufgebaut. Und für Deutschland bedeutet es eben, wir haben ganz wenig Platz. Um das Krupp-Stahlwerk in NRW grün zu kriegen, müsste man die Energie von allen in NRW stehenden Windkraftwerken aufwenden. Für das Haifeng-Projekt in Namibia wird eine Fläche genutzt, die etwa doppelt so groß ist wie das Land Berlin. Das zeigt uns, um welche Dimensionen das geht. Und das zeigt uns, dass Deutschland so es nur hinkriegt, wenn sehr viel Energie und Klimaverantwortung ausgelagert wird, externalisiert wird an andere Länder, wo man dann eben glaubt, genügend Platz zur Verfügung zu haben.
Und genau da wollen wir jetzt auch nochmal konkreter reinschauen in dieses Projekt nach Namibia, weil du da auch konkret zu geforscht hast. Kannst du uns vielleicht nochmal kurz einen Überblick geben? Es ist ja auch immer mal wieder in den Medien. Was ist denn dort geplant und wie ist denn da die Verknüpfung zu Deutschland?
Genau, also das Land Namibia möchte gerne richtig vorne dran sein und sich als sogenannte Green Hydrogen Superpower erfinden. Die wollen gerne die weltweit erste Wasserstoffökonomie sein, der erste Wasserstoffstaat, dessen ökonomisches Modell eben darauf setzt, dass der Energieträger Wasserstoff so eine große Bedeutung hat. Und deswegen sind die eben eins der ersten Länder im globalen Süden, die sich eine eigene Wasserstoffstrategie gegeben haben. Und eben sagen, wir wollen alles tun, um so eine Ökonomie auszubauen. Wir wollen 30, 40 Projekte ins Leben rufen, die alle etwa so groß sind wie das jetzige Haifeng-Projekt. Und genau, das liegt daran, dass Namibia erstmal ein großes geophysisches Potenzial hat. Es gibt viel Platz, die Sonne scheint. Man könnte genügend Flächen ausweisen, auf denen man dann eben sehr, sehr große Solaranlagen baut und dann eben auch die Elektrolyseure hinbaut. Man hat es gleichzeitig mit Wasserknappheit zu tun, sagt sich aber, ach egal, wir können ja durch mehr Wasserentsalzung genügend Wasser gewinnen, was wir dann nutzen können. Das ist so der Raum dahinter. Namibia war auch schon aktiv dabei, sich eine Finanzinfrastruktur aufzubauen und dann eben einen Fonds aufzubauen und um auf die Weise auch attraktiv genug zu sein, um ausländisches Kapital anzuziehen. Also ich meine, ich sag das an der Stelle, weil es wäre total verkürzt zu sagen, so Namibia wird von den ehemaligen kolonialen Mächten ausgebeutet. So solche Geschichten hört man auch manchmal, das ist aber Quatsch. Für den Namibia.
Also es geht von Namibia aus.
Also Namibia hat da selber auch ein sehr großes Interesse dran. Also es geht da schon um eine Win-Win-Situation. Man kann da von einer Neokolonialität sprechen, wenn man möchte, wo man dann sagen würde, der namibische Staat ist quasi der Juniorpartner und begibt sich aktiv in diese Rolle rein. Aber ich fände es für kurz zu sagen, es gibt die BRD als kolonialer Nachfolger und Namibia, was dann eben instrumentalisiert wird. Es ist schon ein Zusammendenken von verschiedenen Interessen, die da jetzt gerade komplementär sich zusammenfinden.
Und Deutschland spielt ja aber jetzt eine spezielle Rolle. Ne? Jetzt hattest du vor allem die aus Sicht von Namibia berichtet. Welche Rolle spielt denn Deutschland dann in diesem Projekt?
Genau, da komme ich gleich zu. In der Wasserstoffstrategie hat Namibia das Land aufgeteilt in drei Wasserstoff-Hubs, also Produktionsstätten mit der Produktion im Inland. Dann mit Meerwasserentsalzungsanlagen an der Küste und dann eben verschiedenen Hafenanlagen, über die die verschiedenen Produkte wie etwa Treibstoffe oder Düngemittel dann eben verfrachtet werden sollen. Und es gab ein Auktionsverfahren und eines der ersten Projekte, was 4000 Quadratkilometer umfasst, das Haifeng-Projekt, wurde eben von einem Joint Venture gewonnen von Haifeng, an dem einerseits die Private Equity Gesellschaft Nicholas Holding partizipiert und andererseits der deutsche Projektentwickler Enertrag. Und das ist eben einfach eins der ersten Projekte und das führt dazu, dass eben auch die die BRD da eben auch mit dran beteiligt ist und auch ein Memorandum of Understanding geschlossen hat und mit Namibia eben auch eine Wasserstoffpartnerschaft eingefädelt hat. Wasserstoffpartnerschaft bedeutet, dass man eben auch diplomatische Wasserstoffbeziehungen abschließt, wo man dann eben sich fragt, so nur mit zwei Delegationen dieses Jahr treffen, wie wollen wir miteinander kollaborieren, welche Projekte liegen uns am Herzen. Genau, das Hyphen-Projekt ist dann eben eins der ersten, was eben unter deutscher Mitarbeit gerade entsteht. Es gibt ein paar andere Projekte, das Lauris Hydrogen Village, wo Spezialammoniak hergestellt werden soll, oder es gibt das Hyron-Projekt, was grünen Stahl herstellen möchte. Bei Hyron ist zum Beispiel auch das deutsche Umweltministerium mit dabei und hat da 13 Millionen Euro mit hinein investiert. Es gibt da eben verschiedene Projekte mit eben deutsche Beteiligung dran, durch die eben die deutsch-namibische Wasserstoffkooperation stärker verstetigt wird.
Dann vielleicht noch die Frage zur Zivilgesellschaft in Namibia. Wie nehmen die denn das Projekt irgendwie so an?
Ja, also in unserem Artikel unterscheiden wir ja zwischen verschiedenen Dimensionen, entlang denen sich koloniale Muster zeigen können bei dieser Wasserstoffkooperation. Und eins davon ist eben Exclusion, also Ausschluss. Und bei unseren Feldforschungen hat sich eben gezeigt, dass viele Akteure nicht in der Form mitsprechen konnten. Also es gab zwar schon so runde Tische und so Konsultationsverfahren, aber die waren dann eben auch nicht gleichermaßen zugänglich. Da wurden eben auch nicht alle NGOs eingeladen. Vertreter der Herero und Nama haben gesagt, wir haben nicht genug mitbekommen. Oder es gab Personen, die gesagt haben, so, wir sind zwar eigentlich involviert in unseren Städten, aber trotzdem haben wir erst bei einem externen Gipfel überhaupt davon erfahren. Und genau, wir hatten zum Beispiel einen lokalen Politiker aus Lüderitz, der gesagt hat, so, they don't communicate with us, so it's really tricky when you're on a town council level and the community wants answers. All you can say is, I don't really know. Oder andere sagten, you don't get feedback and input back, it's a one-way street and then the distrust begins. Also Personen stellen fest, ihre Meinung ist nicht in der Weise gefragt, sie können ihre Widersprüche nicht an den Stellen einwerfen, wo sie das gerne wollen würden. Und sogar lokale Politiker fühlen sich überfahren, wenn sie jetzt zum Beispiel in der Stadt Lüderitz wissen, dass hier zentrale Produktionsstätten sein werden, dass die Bevölkerung in der Stadt extrem zunehmen wird, weil viele, viele Wanderarbeiter sich kurzfristig dort niederlassen werden. Die müssen sich dann fragen, wo sollen die bleiben? Wie wird sich unser Stadtbild dadurch verändern? Wie wird sich unser Zusammenleben verändern? Und können darauf keine Antworten geben, weil sie nicht in die entsprechenden Prozesse involviert sind.
Jetzt hast du dir neben Namibia auch noch eine Reihe weiterer Länder im globalen Süden angeschaut, beziehungsweise auch in vielen anderen Ländern wird grüner Wasserstoff hergestellt oder soll hergestellt werden. Und in der Studie hast du dir angeschaut, gemeinsam mit Co-Autorinnen, welche Risiken die Produktion von grünem Wasserstoff für diese Länder mit sich bringen. Was sind denn die größten sozialen und ökologischen Risiken, die ihr dabei findet?
Genau, also ganz kurz, wir haben uns gefragt, welche Risiken sind mit Wasserstoffimport aus dem globalen Süden verbunden, und wir haben das für 28 Länder verglichen, für die Länder, die in den letzten Jahren von der Bundesregierung, also zum Beispiel von der früheren Bildungsministerin Karliczek, schon mal angesprochen worden sind, um zu gucken, ob sich da Wasserstoffkollaborationen einfädeln können. Und wir haben dann für den Energiesektor, für die Landnutzung, für die Wassernutzung und für Sozialstandards jeweils untersucht, was so an Risiken besteht. Bei der Energieebene könnte das zum Beispiel sein, ein Lock-in von fossilen Energieträgern und eine Art der Zweigleisigkeit, bei der fossile Energieträger weiter für die Energieversorgung der Bevölkerung genutzt werden und bei der Kapazitäten für Erneuerbare speziell in der Wasserstoffproduktion genutzt werden, oder dass es einen hohen Flächenverbrauch gibt in Ökosysteme. Das wäre so ein Punkt. Bei Land wird es um Landkonflikte gehen und um Flächenverbrauch. Ein Beispiel ist eben gerade die große Flächennutzung in Namibia, in dem Fall eben im Tsau Kaib Nationalpark, also auch in einem empfindlichen Ökosystem. Oder es gibt dieses NEON-Projekt in Saudi-Arabien, an dem auch verschiedene deutsche Unternehmen beteiligt sind. bei dem es eben schon zu Vertreibung gekommen ist, bei denen auch Todesurteile gegen Nomaden verhängt worden sind, die von ihren Flächen vertrieben worden sind, wo also im autoritären Staat gerade ein großes Wasserstoffprojekt entsteht. Und dann eben auch der Punkt mit dem Wasser. Um 1 Kilogramm Wasserstoff herzustellen, brauche ich 9 Liter Trinkwasser. Und entweder kann es bedeuten, dass dann eben der Druck auf geringe Wasserressourcen noch stärker wird und sich das auch in Tarifen niederschlägt. Oder aber, dass ich Meerwasserentsalzung betreibe, wodurch Küstenräume stärker umkämpft sind. Oder wo es dann eben meistens mangelnde Regeln gibt für das Abwasser, was bei der Entsalzung frei wird. Das wird normalerweise einfach ins Meer geleitet und es gibt, obwohl das die UNEP schon seit 15 Jahren einfordert, keine guten Umweltstandards. Eine 4. Dimension ist so die der Hintergrundgerechtigkeit, wo es darum geht, welche Sozialstandards herrschen oder welchen Bedingungen wird gearbeitet, inwieweit kann Widerstand artikuliert werden. Und wenn wir uns das insgesamt anschauen, können wir, ne, es gibt gerade Länder wie Angola oder Mauretanien, die darum konkurrieren, möglichst günstig Wasserstoff herstellen zu können. Hier könnte man so ein Race to the Bottom herstellen, dann Kooperationen mit autoritären Regimes, mit Ägypten oder mit Saudi-Arabien. Das ist etwas, was die EU oder Deutschland eigentlich nicht wollen und jetzt trotzdem tun. Hm. Genau, also das sind Länder, wo ich eben hohe Risiken sehen würde.
Mhm. Und wie ist es mit den wirtschaftlichen Aspekten? Also lohnt sich die Produktion von grünem Wasserstoff für diese Länder?
Ja, da gehen die Rechenmodelle ziemlich auseinander. Also es gibt ein Rechenmodell von der Fraunhofer-Gesellschaft, was letzten Endes argumentiert, dass es sich viel eher rechnen würde, wenn man Wasserstoff in Süd- und Südosteuropa herstellen würde oder in Kasachstan oder der Ukraine, wenn da hoffentlich bald wieder Frieden ist, oder eben Wasserstoff in Nordafrika in einzelnen Ländern herstellen würde oder dann eben in der Irischen See und in oder eben vor der Küste von Norwegen, weil das wegen der Transportkosten günstiger ist. Dann gibt es auch den Atlas von den Wasserstoffleitprojekten, der wiederum sagen würde, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung auch in Westafrika oder im südlichen Afrika aufgehen würde. Also das heißt, es gibt jetzt hier 2 verschiedene Rechenmodelle. Ich würde aufgrund der Risiken klar dem Rechenmodell von der Fraunhofer-Gesellschaft zustimmen.
Mhm. Und jetzt hatten wir vorhin ja auch drüber gesprochen, dass es ja eigentlich im Idealfall, was wahrscheinlich jetzt nicht passieren wird, weil das nicht das Interesse der Industrienationen wie Deutschland ist, dass im Idealfall ja auch Produktion, beispielsweise Stahlproduktion, dann in die Länder, wo auch einfach sehr viel Energie, erneuerbare Energien gewonnen werden können, verlagert werden, anstatt eben diesen ganzen grünen Wasserstoff jetzt nach Deutschland zu transportieren, um hier diesen Stahl herzustellen. Siehst du da auch Chancen, beispielsweise für Namibia oder andere Länder des globalen Südens, dass sich jetzt auch Industrie oder Wertschöpfung zusätzlich zu dieser Energieproduktion in die Länder verlagert? Und sieht man da vielleicht auch schon erste Entwicklungen?
Also es werden sich da sicherlich verschiedene Formen von globaler Arbeitsteilung herausbilden. Also Südafrika hat auf jeden Fall vor, selber grünen Stahl herzustellen, weil das für deren Automobilproduktion interessant wäre und auch sonst für südafrikanische Schwerindustrie. Also man kann jetzt nicht eindeutig sagen, dass die Industrieländer aus dem Norden da grundsätzlich was dagegen hätten. Das wäre auch wieder eine verkürzte Sichtweise. Also das Hyrum-Projekt, was in Namibia entsteht, ist ja auch mit deutscher Beteiligung. Und grundsätzlich wäre es für die Länder interessant, möglichst hohe Fertigungstiefen zu haben und eine möglichst große Palette von Produkten, die mit grünem Wasserstoff entstehen. Also die hätten da auf jeden Fall was von. Ich müsste vielleicht aber auch mal dazu sagen, der Wasserstoff würde normalerweise nicht in Gasform nach Europa transportiert werden, weil das zu explosiv wäre und zu gefährlich. Das würde normalerweise in verschiedene andere Produkte umgewandelt werden, entweder in Ammoniak oder gleich in Düngemitteln oder eben in verschiedene Treibstoffe. Und diese Treibstoffe sind dann eben diejenigen, die man in den Stahlwerken nutzen würde, weil man damit eben wegen der hohen Energiedichte die hohen Temperaturen erreichen kann, die man einfach nur mit grünem Strom nicht erreichen könnte.
Mhm.
Genau, und ich meine, das kann auf jeden Fall einen Industrialisierungsprozess in verschiedenen Ländern anstoßen. Und an sich wäre natürlich aus einer politökonomischen Perspektive zu wünschen, dass es eine möglichst breite Produktpalette gibt und dass es genügend regionale Integration gibt und dass eben nicht wieder so eine neue typische Import-Export-Beziehung zwischen im Land des Nordens und im Land des Südens entsteht, sondern dass das eine größere Diversifizierung der Handelsbeziehungen ist.
Ja.
Ja, super. Franziska, vielen Dank für deinen Einblick und deine Gedanken in den grünen Wasserstoff, aber auch also in den Energiekolonialismus. Wir haben dich ja jetzt mit super vielen Fragen gelöchert, die du uns beantwortet hast. Und jetzt bist du dran, sozusagen. Wir haben in unserer nächsten Folge Janina Steinert von der TU München bei uns zu Gast. Und wir wollen mit ihr dann vor allem über die ökonomischen, über ihre ökonomische Forschung zu Gender-Based Violence sprechen. Und genau, wir wollten von dir wissen, ob du eine Frage an sie hast.
Genau. Hallo Janina, schön, dass du auch bald in der Wirtschaft sitzen wirst. Mach dich schon auf die Kurzen gefasst. Und genau, wenn du zu Gender-Based Violence hier arbeitest, würde mich interessieren, und das ist vielleicht eine schöne Anknüpfung zwischen diesem Interview und einem Talk, wo du im Energie- und Klimasektor oder in Energie- und Klimakämpfenden Ansätze siehst von Gender-Based Violence und wie die überwunden werden können. Weil ich eben feststelle, dass solche Debattenfelder oft noch wenig von einer geschlechtersensiblen Perspektive geprägt sind. Deswegen würde ich einladen, darauf vielleicht mal ein bisschen einzugehen. Und bin neugierig und werde bestimmt zuhören.
Super. Franziska, und zudem hast du auch die Chance, hier bei uns in der Wirtschaft auch noch ein Plakat aufzuhängen. Hast du vielleicht einen Veranstaltungstipp für uns oder ein Buch oder sowas in die Richtung?
Genau, ich habe tatsächlich eine Veranstaltung, die ich gerade ganz, ganz kurz bewerben kann. Genau, also ich möchte euch herzlich einladen, am 24.06. vielleicht in der FU Berlin vorbeizuschauen. Der ASTA der FU Berlin und die dortige Klima AG veranstalten ein spannendes Podium mit dem Titel Von fossilem Faschismus zu Klimagerechtigkeit. Ein Podiumsgespräch zur Klimabewegung in aktuellen Zeiten auf Englisch und Deutsch. Und wir sprechen dabei über den neuen Klima- und Umweltfaschismus, der gerade passiert. Wir sprechen darüber, wie fossile Energien etwa unter dem Motto Drill Baby Drill wieder an Boden gewinnen oder wie in Deutschland gerade versucht wird, die Wärmewende kaputt zu machen. Und wir beziehen das auf Debatten in der politischen Rechten und fragen uns, wo sollte denn eine emanzipatorische Klimagerechtigkeitsbewegung heute stehen? Auf dem Panel sind auch unter anderem auch Kara Daggett und Lisa Basch. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion dort.
Super, vielen Dank für diese Einladung. Es klingt sehr spannend. Und dann bleibt uns noch Danke zu sagen an alle unsere Hörerinnen fürs Einschalten. Ein besonderer Dank natürlich immer an unsere Leute an unserem Stammtisch, die uns monatlich unterstützen und so unsere Wirtschaft am Laufen halten. Hier sind weiterhin Stühle frei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, erfahrt ihr in den Shownotes, wie beispielsweise über Patreon könnt ihr zu Stammgästinnen werden. Und dann vielen, vielen Dank vor allem an dich, Franziska, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für das spannende Gespräch und dass du uns hier in der Wirtschaft besucht hast.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Ich bin sehr gespannt auf die Ausstrahlung. Ich wünsche euch noch viele, viele tolle, produktive Folgen. Ciao.
Super.
Ciao.